Gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Umkehren, vielleicht rausgehen. Darum soll es auch ein bisschen in der Predigt gehen. Ich habe es schon zum Teil gelesen und werde gleich weiterlesen, nur ein paar Verse noch, aus dem Büchlein Ruth. Ein ganz kleines Büchlein, 4 Kapitel nur. 4 Kapitel aus dem Alten Testament. Ein Buch im Alten Testament mit einer starken Frauenfigur, mit mehreren starken, will nicht sagen feministischen, aber sehr starken Frauenfiguren, die da gezeigt werden. Ein Buch, was im Kontext der Christenheit relativ selten gelesen wird. Ich habe mal geschaut, in der Perikopenordnung, also der Ordnung der evangelischen Landeskirche, wo festgelegt wird, welcher Text ist welchen Sonntag dran, wird es nur alle 6 Jahre mal gelesen. Und ja, bei unseren katholischen Geschwistern noch seltener. Ich habe es nie außerhalb einer Traupredigt gehört und habe es auch neulich selbst in einer Traupredigt verwandt für die Verse, die gleich kommen werden. Aber ich habe es nicht genutzt wegen dieser Verse, weil die so schön, naja, werdet gleich merken, klingen, sondern weil die Geschichte, der Lebensweg dieser beiden Menschen, die ich da zusammenführen durfte oder den Segen Gottes zusprechen durfte, auch eine Reisegeschichte war. Bei unseren jüdischen Cousinen und Cousins, wie ich sie gern bezeichne, wird dieser Text regelmäßig gelesen. Jedes Jahr zum 50-Tage-Fest, also wenn wir 50 Tage nach Ostern feiern, feiern die Juden 50 Tage nach Pessach Shavuot, das Wochenfest, das verordnete Fest, was man in den Mosebüchern nachlesen kann. Und zu diesem Wochenfest Shavuot wird immer Ruth gelesen, das komplette Büchlein, weil es auch zur Erntezeit spielt. Und ich möchte euch lesen jetzt nochmal ab Vers 14 bis 19, den Rest unseres Predigttextes für heute. Da weinten sie, also Orpa und Ruth, noch lauter. Doch dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ. Noomi sagte, du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge ihr doch. Ruth antwortete, dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Als sie sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So zogen sie miteinander nach Bethlehem. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Eine Reisegeschichte, eine Geschichte von Menschen, die sich auf den Weg machen und eine große Reise auf sich nehmen. Ich bin nicht so der klassische Wandertyp. Ich bin eher so jemand, der Lust wandelt, der spazieren geht. Aber selbst ich, der sich nicht in Komoot oder in ähnlichen Sachen oder gerade so auf Google Maps beziehungsweise Apple Karten auskennt, weiß, wenn ich jetzt ausziehe von Bethlehem, das liegt ein Steinwurf von Jerusalem entfernt, und ich gehe nach Moab, in den Norden, entweder ich laufe so und über den Jordan oder unterhalb des Toten Meeres. Jedenfalls, ihr könnt euch das auf Karten nochmal anschauen, ich muss eine ziemlich anstrengende Wegstrecke zurücklegen und je nachdem, wie ich laufe, so 1000, 1200 Höhenmeter. Also es ist nicht so ohne weiteres dahin zu ziehen. Und der Text beginnt damit einfach so ganz plakativ, es war eine Hungersnot. Wir wissen nicht, warum die war, da steht einfach nur im Hebräischen Ra'af, Vayehi Ra'af, Hungersnot ist da. entweder es gab wieder mal eine Missernte, der Herr hat das Land gestraft, oder Krieg ist darüber gezogen, es ist irgendwie nicht klar. Fakt ist, das kommt öfter vor. Ganz viele Geschichten im Alten Testament sind Reisegeschichten, manchmal die aufgrund von Nöten entstanden sind. Und auch hier ist das so. Und es spielt in der Richterzeit, da die Richter regierten. Es gab keinen König. Und man versteht diesen Text ein bisschen besser, wenn man Hebräisch kann. Die Namen bedeuten für uns vielleicht nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr benannt seid und ob ihr wisst, warum eure Eltern euch so benannt haben. Jeder Name hat ja eine Bedeutung und klingt irgendwie. Manchmal sucht man die aus, heutzutage vor allem nach modischen Zwecken, dass sie sich leicht über die Lippen gehen, dass man sie gut schreien kann einfach irgendwie und den Kindern irgendwie sagen kann, was man so denkt. Und Namen haben aber auch eine Bedeutung. Namen sagen etwas aus. Und ich weiß nicht, manchmal verhallt es so ein bisschen, aber ich habe bei mir auf dem Schirm, Danny kommt von Daniel und das bedeutet so viel wie Gott richtet oder Gott sei mein Richter. Das passt ziemlich gut für einen Mensch, der mit Autoritäten schwer umgehen kann. Auf den Herrn kann ich hören, bei den anderen wird es manchmal schwer. Und so ähnlich ist es bei den Namen, die hier in diesem Text vorkommen. Die sind allesamt klingend und man versteht den Text besser, wenn man das entweder nachschlägt oder so ein gewissen Gespür für das Hebräische hat. Das geht schon mit den Orten los, wo die Leute ausziehen. Es heißt hier, sie zogen aus von Bethlehem. Wir kennen diesen Ort als Davidsstadt, wir kennen diesen Ort als Geburtsstadt unseres Herrn Jesus Christus. Und Bethlehem hat zwei Bedeutungen. Einmal Bet natürlich das Haus und entweder ist es das Haus von Lechem, einem Kriegsgott, oder es ist das Haus der Speise, Bethlehem, Haus der Nahrung. Und ich habe in den Exegesen einen Begriff gefunden, den ich nie wieder vergessen werde und vielleicht ihr auch nicht. Eine deutsche Übersetzung für Bethlehem, wenn es in Deutschland spielen würde. Bethlehem Brothausen. Das geht einfach ein, die Leute ziehen quasi von Brothausen aus, weil es da kein Brot mehr gab. Es gab eine Hungersnot in Brothausen. Und deshalb ziehen sie aus von da nach Moab in den Nordosten. Und auch dieses Land hat eine Bedeutung, Moab vom Vater. Es ist die Geschichte, diese Inzestgeschichte in der Genesis, als die Töchter mit dem Vater Kinder zeugten, das sind die Moabiter oder Moabiter. Dahin gehen die in die Fremde von Bethlehem aus. Diese Familie zieht aus. Und natürlich haben auch die allesamt klingende Namen, die sich erfüllen, wie in dieser ganzen Geschichte. Es zieht aus Elimelech. Elimelech, das bedeutet, Gott ist mein König. Eli, oder mein Gott besser gesagt, ist König. El, Gott, Eli, hinten das Suffix I ist erste Singular, also mein Gott, und Melech ist der König. Mein Gott ist König, zieht aus mit seiner Frau, Naomi, manchmal auch Naemi oder Naomi. Das Hebräische ist keine Vokalsprache, sondern eine Konsonantensprache. Und es kommt immer darauf an, wie man da Punkte und Striche drunter setzt. Naomi, Naemi, Naomi, alles von der Bedeutung her dasselbe. Gott ist König, zieht aus Brothausen, mit seiner Frau Naomi die Liebe. Und die beiden haben zwei Kinder. Machlon und Kilion, kränklich und schwächlich heißen sie. Und deshalb ist es irgendwie ja nicht sonderlich überraschend, dass diese beiden dann auch sterben werden, nachdem Elimelech gestorben ist. Und mit Elimelech, mein Gott ist König, stirbt vielleicht auch dieses Vertrauen, dass mein Gott wirklich König ist. Man ist in der Fremde, es geht einem nicht gut, es war eine Hungersnot und dann stirbt der Mann und stirbt vielleicht auch die Bedeutung dieses Mannes, mein Gott ist König. Und die Söhne sterben aber erst, als sie zwei Schwiegertöchter schon angebracht haben, wie man heute sagen würde. Orpa und Ruth, auf deren Bedeutung gehe ich später noch einmal ein. Und dann ist auf einmal Noomi allein. Und zwar ökonomisch gesehen allein. Als Frau damals gibt es nur die Möglichkeit, sich durch den Mann, später durch die eigenen Kinder versorgen zu lassen. Und das erst recht in der Fremde. Sie sind nicht in Israel, sie sind in Moab, in der Fremde und haben dann niemanden, der sie irgendwie versorgen kann. Noomi ist allein, ökonomisch gesehen, finanziell gesehen, aber sie ist sozial nicht allein. Ihre beiden Schwiegertöchter, Orpa und Ruth, sind noch da und sind mit ihr. Und dann an diesem Tiefpunkt hört sie, dass sich Gott erbarmt, dass er sich seines Volkes erbarmt und wieder Brot nach Brothausen schenkt. In Bethlehem soll es wieder Brot geben und dann zieht sie aus und kehrt wieder zurück. Entweder so oder so, schaut's mal auf einer Karte nach. Das ist hier nicht beschrieben, auf jeden Fall kehrt sie um, wenn man so will. Sie kehrt wieder heim nach Bethlehem und geht nicht allein, sondern mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Die machen sich auf den Weg und es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass die beiden Schwiegertöchter das machen. Denn ich habe es schon gesagt, Frauen in der damaligen Zeit brauchen einen Mann, der sie versorgt, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und der normale Weg, wenn ihre Männer gestorben sind, wäre eigentlich zurück in das Elternhaus, in das Vaterhaus. Und interessanterweise tun Orpa und Ruth das nicht, sondern ziehen mit Noomi aus in die Fremde, ins Exil, Richtung Bethlehem. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, wird es vielleicht auch der Noomi zu bunt und sie sagt, ja, jetzt reicht's, es genügt, ihr müsst doch zurückkehren. Ihr geht das nahe und sie sagt zu ihnen, ja, kehrt um und dann gibt sie ihnen noch Segen mit. Der Herr erweise euch die Güte, die ihr den Toten, also ihren Söhnen und mir erwiesen habt. Güte steht da, im Hebräischen Chesed. Es bedeutet so viel wie Treue, Solidarität, auch Güte. Das soll ihnen zuteil werden, weil Noomi hat nichts, was sie ihnen jetzt irgendwie schenken könnte. Sie hat nur diesen Segen übrig, den sie spenden könnte. Sie hat kein Geld oder irgendwas. Sie muss sehen, wie sie zurechtkommt. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Kern der Sache. Ich habe diesen Gottesdienst und die Predigt überschrieben mit Liebe lässt Freiheit zur Treue. Liebe lässt Freiheit zur Treue. Noomi ist die Liebe und als Liebe übernimmt sie erst einmal Verantwortung und sagt, wie es aussieht. Sie erteilt den Segen und fordert dann, kehrt um. Das ist nicht einfach so ein Sachtes, es wäre schön, wenn ihr das vielleicht mal macht, sondern es ist eher so ein Befehl, kehrt jetzt um und geht, ihr habt meinen Segen. Und die beiden, Noomi und Ruth, die weinen aber. Die wollen nicht weggehen. Und dann sagt sie nochmal, er kehrt doch um und dann bricht es so ein bisschen raus aus Noomi, aus dieser liebenden Frau. Kehrt um, meine Töchter. Es sind wie ihre eigenen geworden. Zwischen diesen Frauen hat sich ein Band der Treue und Liebe entsponnen. Und dann fängt sie an, das zu erklären. Liebe ist etwas, Liebe erklärt den Sachstand, erklärt die Wahrheit und sagt, es sieht doch so und so aus. Sie wird dann auf einmal sehr argumentativ und sagt, ich bin alt. Wenn man das so durchrechnet, wenn sie mit frühestens 13, 16 irgendwas damals Kinder bekommen hat, die 10 Jahre lang, die ausgezogen sind, 10 Jahre lang ihre Kinder keine Kinder bekommen haben, wird sie irgendwann mal, naja, gegen die 40 oder so strebend sein und es wird vielleicht eng werden. Und natürlich kann man sagen, im Alten Testament, da gibt es ja immer Wunder von später Geburt, aber der Punkt ist ja, ein Wunder ist kein Wunder, wenn man damit rechnet. Und sie sagt, selbst wenn ich jetzt noch Kinder kriegen könnte, ihr habt kein erfülltes Leben mit mir. Wenn sie zurückkehrt nach Bethlehem, steht ja so eine Art Grundversorgung zu, aber damit kriegt sie nicht noch 2 Frauen extra noch durch. Und sie sagt das ganz klar. Ich kann euch keinen Mann irgendwie geben, selbst wenn ich heute Nacht scheinbar noch ein Kind zeugen würde. Wollt ihr warten, ehe die alt sind? Das ist doch völlig unrealistisch. Wenn ihr mit mir geht, dann wird es euch nicht gut ergehen. Die Liebe übernimmt hier Verantwortung und sagt in Wahrheit, wie es aussieht. Wenn ihr jetzt mit mir kommt, euch wird es nicht gut gehen. Und mich hat das harte Los getroffen des Herrn. Mich, nicht euch. Und ich will euch das ersparen, weil ich euch lieb habe. Sie rührt das an. Es sind auf einmal wie ihre Töchter. Sie will da nicht einfach irgendwie die ins Messer laufen lassen oder so etwas dergleichen. Ja, das legt sie so dar. Und ich finde den Glauben, den aber Naomi hat, erfrischend ehrlich. Weil einerseits sagt sie, mich hat die Hand des Herrn getroffen. Also ich bin unmittelbar, ich kann Gott irgendwie nicht verstehen. Man sagt auch in der Forschung, Ruth ist so ein bisschen die Schwester von Hiob. Weil normalerweise im Alten Testament ist immer so ein Tat-Folge-Prinzip. Ich tue was und dann ereilt mich was. Aber hier steht nirgendwo, dass Ruth irgendwas gemacht hätte, was irgendwie Gott nicht gefallen hätte, was irgendwie schuldhaft, sündhaft oder dergleichen wäre und sie das jetzt aushalten müsste. Sondern Ruth trifft es einfach so und sie hadert, wenn man so will, mit Gott und sagt, mich hat die Hand des Herrn geschlagen. Und trotzdem, sobald dieser Gott Brot schafft und sie das hört, vertraut sie ihm. Ich finde diesen Glauben erfrischend und charmant, dass man auch mal zugeben kann, ich kann irgendwie Gott gerade nicht verstehen in meiner Situation, ich will ihm aber trotzdem vertrauen. Nicht so ein Glauben, der irgendwie immer so strahlend ist und sagt, ich habe überhaupt keine Zweifel, alles läuft immer perfekt und ich und Gott, das ist wie irgendwie, ich kann genau verstehen, was der will. Zumindest aus meinem Leben kenne ich das so nicht oft, aber nicht immer. Und ich finde es sehr charmant, wie Naomis Glauben hier beschrieben wird. Und sie will als liebende Frau also Verantwortung übernehmen und sagt klar, wenn ihr mit mir kommt, wird es euch nicht gut gehen. Meine, wenn man so will, Witwenrente, wenn man es in moderne Begriffe irgendwie übersetzen will, die reicht hinten und vorne nicht, um auch noch euch irgendwie mitzutragen. Und ich will, dass ihr ein erfülltes Leben habt, ein schönes Leben. Ihr seid wie mir, wie eigene Töchter. Also kehrt gefälligst um, geht zurück. Und wie reagiert man aber jetzt auf so jemanden, der einem so klar sagt, was er will, der auch noch hierarchisch über einem steht? Es ist die Schwiegermutter und sie ist auch älter, sie hat auch schon Segen gespendet. Was tut man da? Und es gibt zwei Möglichkeiten und beide kommen im Text vor. Und beide haben mit den Namen der Betreffenden zu tun und sie erfüllen ihre Namen. Zunächst Orpa, sie gehorcht ihrer Schwiegermutter und kehrt ihr den Rücken zu. Orpa bedeutet so viel wie Rücken, Nacken. Sie kehrt ihrer Schwiegermutter Naomi den Rücken zu und erfüllt ihren Wunsch. Sie hört ja auf sie und geht. Und unser Text sagt überhaupt nicht, dass es irgendwie negativ wäre. Sie kehrt den Rücken und geht. Und jetzt ist natürlich alle Augen, was macht Ruth? Was macht sie jetzt? Und Ruth, die hat sich scheinbar was überlegt, und wird sehr vehement, denn wie kommt man gegen jemanden an, der die eigene Schwiegermutter ist, älter ist und einem auch befiehlt, umzukehren? Sie reagiert zunächst mit einem Gegenbefehl, wenn man so will, und sagt, jetzt dränge mich doch nicht, dich zu verlassen. Also nimmt erstmal die Luft raus und sagt, dränge mich nicht. Und dann kommt ihr Bekenntnis, was man so oft bei Trauungen hört. Und da geht es ja meistens um den Partner und Partnerin. Aber man sollte sich immer wieder, wenn man diese folgenden Zeilen, die ich euch nochmal lese, hört, bedenken, das spricht nicht Ehemann zu Ehefrau, sondern Schwiegertochter zu Schwiegermutter. Vielleicht sollte man das in Hochzeiten öfter einpflegen. Das ist vielleicht besser für den Familienanschluss. Ich lese es euch noch einmal. Ruth antwortete, dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun. Nur der Tod wird mich von dir scheiden. Ruth antwortet mit einem Bekenntnis, mit einem Treuebekenntnis, wenn man so will. Eigentlich war ja der Weg, wenn man so will, nur immer aus dem Hunger, aus dem Mangel herauszukommen. Wir lesen ja, zunächst ist die Familie Elimelechs mit Naomi zusammen ausgezogen, weil es eine Hungersnot in Brothausen in Bethlehem gab, nach Moab, um wieder Brot zu kriegen. Jetzt gibt's da kein Brot mehr, der Herr schafft Brot und wir kehren zurück nach Bethlehem, nach Brothausen. Und der Punkt ist aber, dass Ruth zu Naomi nicht sagt, na gut, wenn ich jetzt Brot habe, wenn ich Erfüllung habe, also nicht nur Brot, Speise, Nahrung bedeutet Lechem, wenn ich das habe, dann gehe ich von dir weg. Wenn ich wieder satt bin, dann brauche ich dich nicht mehr. Sondern was Ruth hier sagt, ist, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Auch im Hunger. Wenn ich diese 1000 Höhenmeter überwinde und nichts habe, und die Aussicht steht ja wirklich schlecht. Drei Frauen, zwei Exilantinnen, die irgendwie von außerhalb kommen, irgendwie ziehen mittellos, männerlos für mindestens zwei in fremdes Land und für Naomi in ein sich verändertes Land zurück, sind ja nicht die besten Aussichten, die sich irgendwie ergeben. Und Ruth sagt aber, das ist egal, denn wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Egal, ob in Hunger oder im Sattsein. Das ist ein Ding. Sie bekennt ihre Treue zu Naomi und sie bekennt aber auch sich zu diesem Gott. Und nicht zu irgendeinem Gott. Der Begriff Gott ist im Hebräischen ein bisschen ähnlich wie im Deutschen. Das El kann ganz viel bedeuten oder Elohim, Gott, Götter. Es gibt auch einen Wettergott, der mal so hieß. Es kann viel sein. Und bei uns ist es heute auch so. Gott, was ist es? Für manchen ist es Weisheit, für andere ist es Liebe, für den nächsten ist es Natur. Ich kann unter Gott alles subsumieren. Das ist auch so ein Trick in der Kirchengeschichte, der immer mal wieder kommt. Und kann da alles drunter schieben und ich greife damit niemanden an. Ich mache es so herrlich abwaschbar und inkonkret und tu keinem weh und leg mich auch nicht fest. Und Ruth aber legt sich auf Gott fest, und zwar auf einem bestimmten. Das kommt dann in dem nächsten Vers in etwas, was uns ein bisschen fremd erscheint. In einer sogenannten Selbstverwünschungsformel. Da steht ja, der Herr tue mir dies und das. Das ist bei uns nicht mehr so geläufig, aber das ist so wie, wenn ich das jetzt nicht erfülle, dann soll mich ein Blitz treffen oder eben halt die Hand des Herrn soll mich treffen. Und die Hand des Herrn, wenn ihr Herr lest, in diesen vier Buchstaben, die groß geschrieben sind, dann steht im Hebräischen auch immer vier Buchstaben, die gesondert geschrieben sind, nämlich der Gottesname. Unser Gott hat einen Namen und der ist, wenn man es übersetzen will, J-H-W-H. Jod-He-Waf-He. Man kann das noch vokalisieren, da sind wir uns aber nicht ganz sicher. Und aus Ehrfurcht nennen wir diesen Namen nicht, zumindest unsere jüdischen Cousinen und Cousins. Und ich tue es auch nicht, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob er so richtig gesprochen wird. Aber J-H-W-H, der Herr ist dieser Gott, der Gott Israels. Und zudem bekennt sich Ruth. Sie bekennt sich zu Naomi und sie bekennt sich zu diesem Gott. Und höher kann man dann nicht antworten. Auf einen Befehl mit einem Befehl und einem Bekenntnis und dann noch mit dieser Selbstverwünschungsformel. Mehr kann man ja irgendwie nicht machen. Zumindest sprachlich gesehen. Was will ich noch mehr machen, als wenn jemand sagt, mach das? Und dann sag ich, nein, hör mal auf, mich so anzugehen. Und dann sage ich aber, was ich von demjenigen halte. Und wie ich dem treu sein will. Und dann sage ich, wenn ich das nicht halte, dann soll mich der Allmächtige strafen. Mehr kann ich ja mit Worten irgendwie nicht machen. Ich müsste dann danach handeln. Aber mit Worten kann ich erstmal nicht mehr tun. Und ich finde, dieses Bekenntnis, was Ruth gibt, ist total beeindruckend und es wird ihrem Namen gerecht. Denn Ruth kann auch zweierlei bedeuten. Labsal, also eine Erfrischung, Erquickung oder auch Gefährtin. Sie ist der Naomi der Liebe eine gute Gefährtin sozusagen, die treu ist im Hunger, die treu ist im Sattsein, die einfach mitgeht, die bleibt und die geht immer bei dem, was Naomi tut. Und das ist, und so möchte ich das jetzt zusammenbinden, natürlich ein Bild auch für uns. Liebe lässt Freiheit zur Treue. Naomi sagt ganz klar, was hier passieren wird. Mich hat die Hand des Herrn getroffen. Ich werde dort arm sein. Ich werde dort betteln müssen. Komme mit meiner Grundversorgung gerade so hin. Wenn ihr mit mir geht, wird's nicht einfach. Und sie lässt die Freiheit, mitzukommen oder wegzugehen, umzukehren. Und Ruth tut das eben nicht. Sie kehrt nicht um, sondern sie geht mit. Sie ist eine gute Gefährtin. Und das ist ein Bild, mag das sein, für uns natürlich in unseren Ehen. Deshalb wird es ganz oft dafür genutzt, dass wir als Partnerinnen und Partner einfach gute Gefährtinnen und Gefährten sein können, die aushalten, wenn es mal keine Erfüllung von den Wünschen gibt, die man so hat, an den Partner, an die Ehe, an die gemeinsame Zeit, die gemeinsamen Kinder. Und aber auch da bleibt, wenn man selbst satt ist, zufrieden ist und glücklich ist. Und zuallererst ist dieses Bild natürlich für Gott und sein Volk bestimmt. Deshalb wird es jedes Jahr an Shavuot gelesen. Jedes Jahr 50 Tage nach Pessach wird dieser Text komplett alle 4 Kapitel gelesen. Wer es noch nicht gemacht hat, heute Nachmittag, das ist in einer halben Stunde durch, je nachdem, wie schnell man liest, ermutige ich zur Lektüre, weil da kommen noch andere spannende Sachen. Es darf sogar ein Mann vorkommen, aber die Frauen bleiben dominant. Es ist ein Bild für Gott und sein Volk Israel, wie er mit ihm zieht und wie treu er ist, welche Chesed er aufbieten kann und immer wieder die Freiheit lässt, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. So ist es in unserer Partnerschaft, so ist Gott mit seinem Volk und so ist auch er mit uns, die wir eingepfropft sind in dieses Volk als Gemeinde. Wir haben immer die Wahl, uns zu entscheiden, mit ihm zu gehen und zu vertrauen. Und wir dürfen auch als Geschwister einander gute Gefährten sein und treu sein, einander ermutigen. Weil manchmal ist es als Gemeinde auch nicht so einfach. Und manchmal fühlt man sich hungrig vielleicht nach Dingen, nach Erfüllungen geistlicher Gaben, dass sich organisatorisch vielleicht irgendwas ändert, dass Zuwachs da ist, was auch immer. Und da brauchen wir einander, dass wir uns bestärken auf dem Weg zur Treue hin und auch immer wieder zeigen, dass doch Gott dieser Treue ist, der mit uns geht, egal ob wir 500 sind oder 5, egal ob wir gerade vor Gaben und vor Kraft strotzen und im Saft stehen oder ob uns hungert und uns nach Speise verlangt. Gott kann uns das schenken, denn er ist der Treue. Ich wünsche mir und uns, dass wir uns so als Liebe begreifen wie Naomi, dass wir anderen die Freiheit lassen, mit uns zu gehen auf dem Weg, als Gemeinde immer wieder einladen nach außen, auch nach innen uns bestärken mitzugehen und dass wir auch wie Ruth sein können, treu dem Herrn gegenüber, treu unseren Partnern gegenüber, treu unserer Gemeinde gegenüber. Der Herr segne uns dazu. Amen.